SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Julia Salinas an diesem Montag, an dem statt über den Nachwuchs jetzt über die Nachfolge von Jens Spahn diskutiert wird. Der bisherige Unionsfraktionsvorsitzende hat am Samstag dem Druck nachgegeben und seinen Rücktritt erklärt. Grund ist, dass er und sein Mann mit Hilfe einer Leihmutter in den USA Eltern geworden sind. Die CDU spricht sich klar gegen eine Legalisierung von Leihmutterschaft aus, sowie auch Spahn in der Vergangenheit. Kanzler Merz soll Spahn zum Rücktritt aufgefordert haben und bezeichnete den Schritt schließlich als richtige und unvermeidliche Entscheidung. Und da sind die Spekulationen über die Nachfolge auch schon im vollen Gange. Aus der Hauptstadt berichtet Birte Sönnigsen.
Zumindest der Zeitplan scheint festzustehen. Wer Nachfolger von Jens Spahn werden soll, allerdings noch nicht. Das CDU-Präsidium ist zusammengekommen und auch der Vorstand der Bundestagsfraktion will über mögliche Nachfolger sprechen. Sven Schulze, CDU-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, sagte vor der Sitzung, es sei gut, dass das Thema jetzt gelöst wird, damit bundespolitische Themen nicht den Wahlkampf überlagern. Im September stehen Landtagswahlen in 3 Bundesländern an. Traditionell schlagen die Parteichefs von CDU und CSU, also Friedrich Merz und Markus Söder, gemeinsam einen Fraktionsvorsitzenden vor. Gewählt werden muss er dann aber von den Bundestagsabgeordneten beider Parteien. Das soll nächste Woche Mittwoch passieren in einer Sondersitzung der Unionsfraktion. Als möglicher Nachfolger von Jens Spahn ist unter anderem Kanzleramtschef Thorsten Frey im Gespräch. Sollte er den Fraktionsvorsitz übernehmen, bräuchte Merz einen neuen Kanzleramtschef. Dass es zu einer Kabinettsumbildung kommen könnte, wollte der Bundeskanzler im ZDF-Interview zumindest nicht ausschließen.
Entschieden ist hingegen die Nachfolgefrage in Großbritannien. Andy Burnham zieht als neuer Premier in die Downing Street ein. König Charles hat den 56-jährigen früheren Bürgermeister von Manchester am Vormittag zum Nachfolger von Keir Starmer ernannt. Lisa Maria Röhling berichtet aus London.
Bereits am Freitag hatte die Labour-Partei Burnham zu ihrem neuen Vorsitzenden ernannt. Er folgt auf Keir Starmer, der nach 2 Jahren im Amt im Juni seinen Rücktritt angekündigt hatte. Andy Burnham hat große Pläne für Großbritannien. Der ehemalige Bürgermeister von Manchester plant Reformen für den Wohnungsbau, eine Rekommunalisierung von Versorgungsunternehmen und er will ein Regionalbüro des Regierungssitzes im nordenglischen Manchester aufbauen. Kritiker finden seine Politik zu links. Außerdem bezweifeln sie, ob ihm mit seinen Plänen tatsächlich ein Wirtschaftsaufschwung in Großbritannien gelingt.
Wer in der EU Dinge online verkauft, muss sich an die hier geltenden Regeln halten. Wer das nicht macht, muss Strafe zahlen. Aktuelles Beispiel ist AliExpress. Der chinesische Online-Händler hat eine Strafe von 550 Millionen Euro von der EU-Kommission kassiert, wegen illegal verkaufter Produkte. Aus Brüssel berichtet Katrin Schmidt.
Die Plattform verstoße dabei in vielerlei Hinsicht gegen europäische Digitalregeln, heißt es von der EU-Kommission zur Begründung der 550 Millionen Euro Strafe. Es gäbe viel zu wenig Personal, um die Überprüfung von illegalen Produkten sicherzustellen. So funktioniere das gesamte System zur Erkennung und Entfernung dieser Produkte nicht ausreichend. Zuletzt blieben etwa laut Kommission rund 7 Millionen Produkte von Fälschungen über unsicheres Spielzeug bis hin zu gefährlichen Kosmetika weiterhin online verfügbar, obwohl sie bereits als illegal gemeldet wurden. Die EU-Kommission hat nun all die Mängel in einen Actionplan umgewandelt, den AliExpress in den nächsten Monaten umsetzen muss, um mit den europäischen Digitalregeln konform zu gehen. Andernfalls drohen weitere Strafen.
Für sein geplantes Attentat auf Hitler und seinen Widerstand gegen das NS-Regime wurde Klaus Schenk-Graf von Stauffenberg mit dem Tod bestraft. Heute hat die Bundesregierung an den Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft erinnert. Heute jährt sich das Attentat auf Adolf Hitler zum 82. Mal. Isabel Karas berichtet aus Berlin.
Eine Demokratie bleibe nur dann stark, wenn genügend Menschen den Mut hätten, sich einzubringen. Mit diesen Worten hat Bundesbildungs- und Familienministerin Karin Prien bei der Gedenkstunde im Ehrenhof des Berliner Bendlerblocks in der Stauffenbergstraße an die Lehren aus dem Widerstand gegen das NS-Regime erinnert. Haltung, sagte Prien, entstehe lange vor der Bewährungsprobe. Im Alltag, in Familien, in der Schule, in Vereinen und Betrieben. Mit Blick auf junge Generationen betonte die CDU-Politikerin vor allem die Notwendigkeit zeitgemäßer Erinnerungsformen wie digitaler Technologien. Diese könnten jedoch nicht die persönliche Auseinandersetzung auch mit Nachkommen der Opfer ersetzen.
In der heutigen Demokratie ist Teilhabe einer von vielen Bausteinen. Damit Teilhabe besser gelingt, gibt der Staat Unterstützungsleistungen an Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien. Aber diese kommen häufig nicht an. Zu dem Ergebnis kommt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Ein Grund dafür könnte sein, dass der bürokratische Aufwand den Betroffenen zu hoch ist. Zoe Wolters mit den Einzelheiten.
Familien, die Grundsicherung beziehen, haben in Deutschland Anspruch auf das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket. Auf diese Weise können unter anderem Kosten für Schulbedarf, Mittagessen und Klassenfahrten übernommen werden. Außerdem können monatlich 15 Euro für Freizeitaktivitäten beantragt werden. Diese Leistungen werden von Familien aber oft nicht abgerufen. Bundesweit bestehen große Unterschiede. In Baden-Württemberg haben laut der Bertelsmann-Stiftung nur rund 16% der Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und 15 Jahren einen solchen Teilhabebetrag erhalten. Die meisten Leistungen wurden mit rund 60% in Schleswig-Holstein abgerufen. In Rheinland-Pfalz sind es nur 9%.
Fokus Südwest.
Indem Menschen wohl mal wieder ganz genau zugeschaut haben, wie Tiere das eigentlich so machen. Das hat uns schließlich schon beim Fliegen und Schwimmen vorangebracht. Diesmal geht es aber um den Hochwasserschutz. Und wer, wenn nicht die Biber, können uns da als Lehrmeister dienen? Im Kreis Trier-Saarburg am Fluss Leuk wurden Biberdämme nachgebaut. Sie sollen helfen, Hochwasser abzubremsen und Schäden zu verhindern. Verena Hafner weiß mehr.
Auf einer Strecke von rund 1,3 Kilometern wurden dafür gefällte Erlen direkt im Flussbett befestigt. Die Holzkonstruktionen bremsen die Strömung und sorgen dafür, dass sich das Wasser bei Starkregen früher auf angrenzende Wiesen ausbreiten kann. So soll die Hochwasserwelle abgeschwächt werden, bevor sie Saarburg erreicht. Nach Angaben der Naturschutzbehörde kostet die naturnahe Lösung viel weniger als klassische Hochwasserschutzanlagen. Gleichzeitig entstehen neue Lebensräume für Tiere wie Fische, Libellen, Eisvögel und möglicherweise auch Biber. Das Projekt ist laut den Verantwortlichen bundesweit einzigartig.
Einzigartig ist auch das, was heute in Ulm passiert. Es ist Schwermontag und da gibt's das traditionelle Nahbade. Zig dekorierte Mottoboote treiben da die Donau runter und sorgen für Karneval auf dem Wasser. Der Tag erinnert an die mehr als 600 Jahre alte Verfassung der Stadt Ulm. Zum offiziellen Teil gehört auch eine Rede des Oberbürgermeisters. Ole Hilgert berichtet.
Gut eine Stunde lang sprach Oberbürgermeister Martin Ansbacher, Ulm sei eine Stadt der Demokratie, so eine der zentralen Botschaften der diesjährigen Rede. In Zeiten von Krieg und Unsicherheit auf der Welt sei die Bedeutung des Schwörmontags so aktuell wie nie, nämlich die gemeinsame Verantwortung von Politik und Bürgerschaft. Das Stadtoberhaupt erklärte sein Handeln, da ging es zum Beispiel um Geld für Kitas und Schulen oder eine starke Wirtschaft. Am Ende folgte die traditionelle Schwörformel, also das Versprechen, für alle gleichermaßen da zu sein und zu sorgen.
Weniger Anlass zur Freude gibt es in Göppingen, genau genommen beim Softwareunternehmen TeamViewer. Denn der muss 240.000 Euro Strafe zahlen. Das Bußgeld hat die staatliche Finanzaufsicht BaFin verhängt. TeamViewer war Opfer eines Cyberangriffs, hatte das aber nicht sofort öffentlich weitergemeldet. SWR-Wirtschaftsredakteur Alexander Winkler.
Im Juni 2024 wurde der Angriff auf die interne IT von TeamViewer entdeckt. Dabei hatten sich mutmaßlich russische Hacker Zugang zu Daten von Beschäftigten des Konzerns aus Göppingen verschafft und unter anderem deren Namen und Kontaktdaten erbeutet. Nach Angaben des Softwareunternehmens waren Daten von Kunden nicht betroffen. Informationen zum Angriff hatte das Unternehmen kontinuierlich auf seiner Webseite kommuniziert, wie es in der Branche üblich ist. Der BaFin ging diese Kommunikation aber nicht weit genug. Sie argumentiert, als Aktienunternehmen hätte TeamViewer seine Aktionärinnen und Aktionäre unmittelbar per sogenannter Ad-Hoc-Mitteilung informieren müssen. Gerade bei einem Softwareunternehmen könne eine solche Information kursrelevant sein. TeamViewer kann gegen den Bußgeldbescheid noch Einspruch einlegen.
Und dann war da noch
ein ganz besonderer Fund in Oberwesel, weshalb diese Geschichte heute mit Es war einmal anfängt. Es war einmal ein Paar, das auf einem Dampfer namens Drachenfels über den Rhein schipperte. Auf dem Schiff gab es am 16. Juli 1958 Wellfleisch mit dicken Bohnen und Salzkartoffeln für 2 Mark. Möglicherweise speiste das Paar an Bord. In jedem Fall tranken die beiden eine Flasche Sekt, schrieben eine Nachricht auf die Rückseite der Speisekarte und warfen die Flasche samt Nachricht ins Meer. Auf Französisch formulierten sie ihren Wunsch nach Brieffreunden. Fast 70 Jahre später wird die Flaschenpost gefunden und es gibt Hoffnung auf eine Antwort. Denn wenn sie nicht gestorben sind, dann warten sie noch heute.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.